Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview oder Gespräch. Und ihr wisst alle, die regelmässig zuhören, interessantere Gäste als Aktiv Radio hat, die gibt es gar nicht. Einmal nicht in der Schweiz, vielleicht im Ausland. Und über das Ausland werden wir heute ein bisschen reden. Wir reden über die EU zum Teil. Und jetzt denken vielleicht schon ein paar, oh nein, nicht schon wieder das Thema Europäische Union. Eigentlich sind wir doch ganz wohl hier in der Schweiz. Das wollen wir gar nicht den ganzen Tag hören. Aber ich kann euch jetzt versprechen, der vis-à-vis von mir ist, der versteht etwas davon und kann vielleicht der gegen die EU ist, ein bisschen überzeugen. Oder vielleicht auch der für die EU ist, ein bisschen überzeugen, dass es vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich will ganz recht herzlich begrüßen. Er heisst Sebastian Ramschbeck und er ist fast 6 Jahre fürs Schweizer Fernsehen, für die SRG SRF in Brüssel gewesen, als EU-Korrespondent und ist heute für Auslandpolitik zuständig bei der SRG oder besser gesagt bei SRF. Ganz herzlich willkommen, Sebastian Ramschbeck.
Hallo Daniel.
Sebastian, wo du heute hierher gefahren bist, mit dem Zug selbstverständlich, du kommst ja aus der Region Zürich.
Aus der Stadt Zürich.
Sogar, oder? Also besser geht es fast gar nicht.
Von der Anbindung her nicht, nein.
Was hast du dir so gedacht, wo du gewusst hast, du kommst heute in ein Interview zu Aktiv Radio? Du gehst so ein bisschen weg von Zürich, eben von der Metropole. Du gehst von Zürich nach Zürich zu Chwil. Was ist dir so durch den Kopf gegangen?
Also ich habe es toll gefunden, die Einladung. Unter anderem deswegen, weil eigentlich ich gar nicht weiss, was mich da erwartet heute. Normalerweise geht man ja, sowieso wenn man als Journalist jetzt bei SRF schafft, wenn man in der Tagesschau einen Auftritt hat oder wenn man seine Sendung moderiert, dann ist alles sehr genau vorbereitet und man weiß, um was es geht. Oder auch sonst, wenn ich mal ein Interview gebe, meistens sehr genau schon ein bisschen festgelegt, was sind die Themenblöcke. Und bei uns war es so, dass man mich gefragt hat, über was könnten wir reden. Und da habe ich eine ganz lange Liste gegeben von Themen, über die wir könnten reden. Und habe dann nie mehr etwas gehört und finde es spannend, was du mich jetzt fragen willst, weil ich finde, das fehlt ein bisschen im Journalismus auch, dass man Gespräche so unvorbereitet einfach drauf losredet. Also du bist natürlich vorbereitet, oder? Du weißt, was du mich fragen willst, aber ich weiß nicht, was mich erwartet und habe mich jetzt auch nicht in dem Sinn vorbereitet. Und das hat mich gereizt. Darum bin ich gerne gekommen und bin zum ersten Mal in meinem Leben in Zuchwil, aber nicht zum ersten Mal selbstverständlich in meinem Leben in der Region Solothurn, sondern dort schon öfter gewesen.
Sebastian, du hast, wenn wir sagen, eine illustre Familie, die fast zwangsläufig dazu geführt hat, dass du mal in diesem Journalismus gelandet bist. Du hast einen Papi und eine Mami gehabt, die beide in der Grafik waren. Also dort war zwar bildnerisch gestaltet und du hast einen ganz berühmten Onkel gehabt, der legendär war mit seinen filterlosen Zigaretten. Er hat, glaube ich, etwa 2, 3, 4 Päckchen pro Tag geraucht. Das war ein richtiger Oberkettenrauch. Aber als das war er nicht unbedingt berühmt, sondern als Weltwochenjournalist und als Chefredakteur auch von der Weltwoche, was er, glaube ich, etwa 14 Jahre lang gemacht hat. Kannst du sagen, eigentlich ist mir das in die Wiege gelegt worden? Es ist schon sehr früh passiert, dass du gesagt hast, ich will Journalist werden.
Ich hatte als Kind immer so verschiedene Berufswünsche, gehabt, die so in 3 Bereichen gelegen sind. Ich habe auch schon recht früh mal mir überlegt, Diplomat zu werden. Botschafter war mal ein Ziel gewesen, als Kind, mag ich mich erinnern. Ich hatte Journalismus auch immer wieder als Berufsziel gehabt. Und eine Zeit lang wollte ich auch Filmregisseur werden. Das sind so Berufswünsche gewesen, also nach Bauarbeiter und Zug.
Aber eigentlich ist alles kombiniert, oder?
Genau.
Du bist eigentlich ein Diplomat am Fernsehen. Also man kennt dich nicht anders als diplomatisch. Also ein bisschen ist das auch passiert, oder?
Genau, es ist wirklich so. Ich mache eigentlich heute etwas, wo all die Sachen, die ich mir, sagen wir mal, von 0 bis 20, in den ersten 20 Jahren von meinem Leben ungefähr vorgestellt habe, dass ich mir das vielleicht einmal, dass das vielleicht einmal mein Job ist. Das ist wirklich alles irgendwie ein bisschen mein Job. Auch wenn ich natürlich keine Oscars gewinne, wenn ich mir das mal vorgestellt habe als Kind mit meinen Filmen. Aber eben, ich arbeite mit Bild, ich arbeite mit Ton, ich arbeite mit Analyse, mit Journalismus und es interessiert mich wirklich einfach Politik. Also ich bin ein Mensch, der sich schon als Kind, ich habe mich schon als wirklich, glaube schon als 6-7-Jährige habe ich mich für Politik interessiert, wo das, glaube sonst niemand in der Klasse interessant fand.
Also, ich habe gelesen, du hast auch an der Kante damals, am Gymi, hast du eine Zeitung rausgegeben und die ist nicht nur gerade per Zufall in deiner Klasse verteilt worden, sondern die ist sogar in andere Gymnasien gegangen und ist auch entsprechend gelesen worden.
Genau, also ich habe in meiner schon als Kind eine Zeitung gemacht, als ganz kleiner Bub. Das war mein Hobby als 9-Jähriger. Und dann später habe ich mehrere Schülerzeitungen gemacht, aber vor allem die eine, die in der ganzen Stadt Zürich allen Gymnasien verteilt worden ist, verkauft worden ist damals. Hat man noch Geld verlangen für die Zeitung, für Papier. Das hat funktioniert. Wir haben recht eine hohe Auflage, wir haben über 3000 Auflagen, was wirklich viel ist für so eine Schülerzeitung. Und das war ein riesiges Projekt und hat wahnsinnig viel Spass gemacht, hat mich sehr geprägt bis heute. Hat aber auch dazu geführt, dass ich in der Schule immer schlechter geworden bin, weil ich eigentlich nur noch Zeitung gemacht habe. Und es hat dann ein bisschen meine Schulkarriere ein bisschen verlängert, aber wahrscheinlich unterm Strich war es eine gute Erfahrung für mich.
Darf ich noch mal schnell zurück auf die Onkel, der Jürg Ramsbeck, zurückkommen? Er ist 2017 81-jährig verstorben. Also, wenn man so viele Zigaretten raucht, ist 81 doch eigentlich ein recht gutes Alter. Und etwas Spannendes ist, er war verheiratet mit der Hildegard Schwanninger. Die Hildegard Schwanninger, legendäre Gesellschaftsreporterin. Auch sie hast du vermutlich erlebt, oder? Und das ist auch wirklich jetzt ein Gegensatz. Also einerseits hat man die Weltwoche, einen Chefredakteur von der Weltwoche, und auf der anderen Seite hat man die Klatschreporterin. Wie hat das zusammengepasst und wie hat die das geprägt?
Gut, ich muss wirklich auch sagen, dass es in meiner Familie noch mehr Leute gegeben hat, die geschrieben haben. Also es ist der Jürg Ramsbeck, einfach der bekannteste, berühmteste, mein Onkel. Hildegard Schwanninger, seine Frau. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen Onkel gehabt, mütterlicherseits, der Auslandskorrespondent beim Tagesanzeiger war. Ich hatte einen Onkel, der bei der Bilanz Lektor war. Also ich habe relativ viel, zufälligerweise wahrscheinlich, aus beiden Familien, mütterlicher und väterlicherseits, habe ich Journalistinnen und Journalisten in der Familie gehabt. Und das hat mich einfach geprägt im Sinne, dass das immer Teil war von der Realität, Leute zu kennen, die schreiben. Und zu deiner Frage vielleicht noch ein bisschen mehr. Also gut, ich finde natürlich eigentlich, jede Art von Journalismus kann man gut oder schlecht machen. Also ob Sport oder Politik oder leichte, sogenannte leichte Themen, Gesellschaftsjournalismus, es gibt einfach gewisse journalistische Standards. Und ich glaube nicht, dass da eigentlich man sollte so gross unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen von Journalismus.
Wie sieht es bei dir aus mit Musik? Wenn ich jetzt schnell zurückgreife, nochmal auf Jürg, er war ein begnadeter Pianist. Er hat ja auch in einer Kombo mitgespielt, unter anderem mit Rolf Lissi, mit dem berühmten Regisseur zusammen. Also er war wirklich ein Talent auf allen Ebenen. Und ich glaube, dein Vater war auch Pianist, oder? Er hat auch Klavier gespielt. Wie sieht es bei dir aus?
Ganz schlecht.
Ich habe nie du bist ein bisschen ab dem Karren
gefallen. Ja, genau. Und zwar, es geht noch weiter zurück. Also mein Grossvater und auch schon mein Urgroßvater und Ururgroßvater hatten ein Pianohaus, also ein Klaviergeschäft, wo sie Musikinstrumente, Klavier verkauft haben und auch Räume angeboten haben zum Trainieren, zum Üben, für berühmte Pianisten, die jetzt auf Zürich gekommen sind. Das war eigentlich so die Nummer 3, man sollte ja keinen Namen nennen, aber hinter Jäcklin und Hug damals, so das dritte grosse Pianohaus in Zürich. Und eigentlich ist die Familie sehr stark auch von der Musik immer geprägt. Auch meine Großmutter war Konzertviolinistin, Ramsbeck. Aber das ist definitiv nicht an mich weitergegeben worden. Also meine Eltern haben immer wieder den Versuch unternommen, mir beizubringen oder schmackhaft zu machen, das Instrument zu spielen. Aber immer erfolglos. Und sind aber auch, ich finde, haben das richtig gemacht. Sie haben gesehen, ich tue wahnsinnig gerne schreiben, ich tue gerne zeichnen, ich tue gerne Geschichten erzählen. Ich war immer sehr aktiv als Kind und haben gefunden, gut, also wenn der Bub nicht will, Klavier oder irgendein anderes Instrument lernen, dann soll er das auch nicht machen müssen, weil er macht ja genug anderes. Und ich weiss, meine Eltern haben viele Jahre später, meine Eltern sind sehr musikalisch interessiert, viele Konzerte gegangen, und sie haben viele Jahre später haben sie mal zufälligerweise an einem Konzert eine Frau kennengelernt, die sich dann herausgestellt hat, dass es meine erste Musikunterricht oder Musikschule oder wie auch immer das geheissen hat, Lehrerin war, und die war offenbar traumatisiert, weil ich und ein Kollege so viel Seich gemacht haben, dass sie uns offenbar dispensiert hat. Also es war irgendwie nie mein Ding, Musik machen.
Ja. Also der Journalismus, da kann man sagen, den hast du geerbt. Bei der Musik hat es nicht ganz geklappt.
Genau, ja. Die Gene sind verschieden irgendwie weitergegeben worden.
Du hast vom Jürg mal einmal noch gesagt, Er war vor allem ein lieber Onkel, der seinem Neffen ab und zu einen Hackbraten zubereitete. Die filterlose Gauloise im Mundwinkel. Also, ich stelle mir das so richtig vor, weißt, wenn man so einen alten amerikanischen Film sieht von einem Journalist, die haben ja auch immer die Zigaretten im Mund innen gehabt, oder? Man hat sie ja gar nicht gesehen, weil so viel Rauch im Raum innen ist gesehen. Und Kochen, das hat vielleicht auch noch so dazugehört. Also, die Beziehung zu ihm, ist die sehr intensiv gewesen, oder ist das nur irgendwie einmal pro Jahr gewesen?
Also weder noch, also schon mehr als einmal pro Jahr, aber jetzt auch nicht sehr intensiv. Also der Jürg war immer sehr beschäftigt gewesen. Und er war wirklich für mich vor allem Onkel gewesen. Also ich habe nicht, obwohl, das ist eben dann immer so die Annahme, weil er ein bekannter Journalist war und erfolgreich, und ich, vor allem, als ich Kind war, war er wirklich ein Star im Schweizer Journalismus. Aber es war nicht so, dass ich ständig mich an ihm orientiert hätte, sondern ich habe meine Sachen gemacht. Es hat mich einfach immer schon interessiert. Ich habe gewusst, Jürg, mein Onkel, ist auch ein erfolgreicher Journalist, und je älter man dann wird, desto mehr begriff man, was er da für eine Funktion hat und was er macht. Aber ich habe eigentlich nie mich so von ihm in dem Sinn beeinflusst gefühlt, sondern ich habe meine Sache gemacht. Es ist wahrscheinlich in der Familie. Und ich habe natürlich toll gefunden, so einen Onkel zu haben. Ich habe ein, zwei Mal dann auch auf der Redaktion besucht. Also wir haben uns schon ein bisschen austauscht. Aber nochmal, er war vor allem ein Onkel gewesen. Also ich habe ihn vor allem als Onkel gekannt in der Familie. Er war manchmal bei uns auf Besuch gewesen. Wir waren bei ihm gewesen. Ich habe natürlich mit seinen Kindern auch viel Kontakt gehabt und so weiter. Und immer noch. Also das ist eigentlich im Vordergrund gestanden. Und nicht unbedingt, dass er jetzt prominent und Journalist war.
2018 und 2021 hast du eine traurige Zeit verlebt. Deine Mama ist gestorben und nachher ist der Vater auch noch gestorben. Das ist Vater vor allem in der Corona-Zeit drinnen gesehen. Du bist dann 2018 noch Korrespondent in der EU, bei der EU in Brüssel. Das war schon sehr nahe aufeinander und war wahrscheinlich doch recht tragend für dich.
Ja, also gut, das sind quasi sehr unterschiedliche Todesfälle gewesen. Also meine Mutter war dann schon Monate voran sehr schlecht zu Weg gewesen. Und in dem Sinne hat man sich darauf einstellen, dass sie wahrscheinlich sterben wird. Und das ist eine sehr, ich sage jetzt mal, eine schöne, in Anführungszeichen schön gewesen, das Abschied nehmen auch und immer wieder mit ihr viel Zeit verbringen. Aber sicher ein bisschen schwierig, wenn man im Ausland lebt. Also ich habe dann sehr oft müssen, bis dann wirklich in den letzten Wochen und Monaten recht dramatisch war, habe ich dann sehr oft müssen ganz kurzfristig einen Flug nehmen von Brüssel auf Zürich, weil ein Arzt mir angerufen hat und gesagt, es wäre gut, wenn sie heute kämpfen, denn wir sind nicht sicher, ob ihre Mutter morgen noch lebt. Und dann bin ich wirklich mehrmals so notfallmäßig aus dem Ausland in die Schweiz. Aber das kennen natürlich viele Leute, die im Ausland leben. Das ist dann schwierig. Das war eine schwierige Zeit gewesen, auf jeden Fall. Aber eben in dem Sinn schön gewesen, weil ich konnte sehr viel Abschied nehmen von ihr. Und ich mag mich einfach noch sehr gut erinnern an den letzten Abend. Es war dann nicht ganz der letzte gewesen, aber so ein bisschen, wo die Ärzte haben, das ist jetzt der letzte Abend. Das war ein wahnsinnig schöner Moment gewesen, wo man sich vielleicht noch mal vieles sagt, wo man sich vielleicht das Leben lang nicht so gesagt hat. Das war wirklich, wirklich ein ich glaube, eine der wichtigsten Übungen für mich in meinem Leben war, mit meiner Mutter noch mal Abschied nehmen, oder? Und bei meinem Vater war es umgekehrt gewesen. Er war eigentlich bis am Schluss super fit gewesen. Wir haben eine wunderbare, also meine Partner und ich haben eine wunderbare Beziehung zu ihm gehabt, haben sehr viel Kontakt gehabt, und er ist wirklich von einem Tag auf den anderen einfach gestorben. Jetzt kann man sagen, für einen selber ist das vielleicht der Idealfall, oder? Wenn man einfach mehr oder weniger ohne gross Leiden tot umfällt und stirbt. Aber für uns war es auch schwierig gewesen, weil wir eigentlich gedacht haben, er lebt sicher noch 10 Jahre. Und das war so wie dann der andere Fall gewesen. Ja.
Und er ist eben gestorben in der Corona-Zeit. Also in der Zeit, in der wir alle ein bisschen liebschlossen waren, ist er eben gestorben ohne Vorwarnung. Und du hast mal geschrieben in einem Text, dass du ihm das vergönnt hättest, dass er aus dieser Corona-Zeit rauskommt und eigentlich eine schöne Zeit könnte verleben. Ist das besonders hart gewesen, dass man muss sagen, eigentlich ist man ein bisschen in der Isolation gestorben?
Also er war sicher einfach einsam gewesen, obwohl er wahnsinnig, also er ist ein sehr sozialer Mensch gewesen und hat wahnsinnig viel Kontakt gehabt, natürlich auch vor allem zu mir, zu uns. Wir haben sehr viel unternommen, aber es ist sicher nicht einfach, wenn man wenn man die Frau verloren hat und dann in seiner Wohnung ist und halt viele Kontakte nicht mehr wahrnehmen kann. Und das hat sicher aufs Gemüt geschlagen. Also er ist im Winter gestorben, in der dunklen Jahreszeit. Aber man kann nur spekulieren. Und ich finde es mega gefährlich, da jetzt so zu sagen, was ist der Grund war. Er ist einfach gestorben, es war wahrscheinlich ein Herzversagen gewesen. Wir haben dann nicht eine Autopsie gemacht oder so. Er ist einfach tot in der Wohnung gewesen. Wir haben ihn aufgefunden, beziehungsweise wir haben nicht in die Wohnung rein und haben dann müssen die Polizei rufen. Und wir wissen nicht, an was er gestorben ist. ja, in dem Alter stirbt man einfach. Aber sicher hat ihm das aufs Gemüt geschlagen, dass er in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten vor dem Tod nicht mehr hat können so rausgehen und das Leben führen, das er vorne geführt hat.
Kommen wir doch jetzt zu der EU. Du bist, wie gesagt, 5,5 oder fast 6 Jahre lang Korrespondent für Schweizer Fernsehen in Brüssel. Und wie bist du zu dieser Stelle gekommen? Also, hast du dich beworben oder hast du geschrieben, es braucht jetzt dringend einen guten Journalist in Brüssel für das Schweizer Fernsehen? Hat das Schweizer Fernsehen vorher schon jemanden gehabt, der auch ein Zeitchen dort war? Erzähl uns so ein bisschen, wie die Abläufe sind gegangen.
Also, als ich zum Schweizer Fernsehen gekommen bin, das war glaube ich 2012, war der Jonas Breuer Brüssel-Korrespondent. Und ich habe von Anfang an gewusst, das ist eigentlich der Job, der mich am meisten interessiert. Ich habe aber nicht gewusst, ob ich da Chancen habe. Und ich habe dann ein bisschen mit ihm Kontakt gehabt und habe dann gewusst, er überlegt sich vielleicht etwas anderes zu machen. Und dann habe ich mich beworben und es hat noch andere Bewerbungen gegeben. Und dann hat es
die Stelle ist richtig ausgeschrieben worden?
Ja.
Intern oder auch extern?
Das funktioniert jetzt gar nicht mehr, aber grundsätzlich ist glaub, das auch extern ausgeschrieben gewesen. Also hat sich glaub, jeder können bewerben. Aber das Interessante ist ja, in der Schweiz, ich glaube, das gilt für alle Schweizer Medien, ist es ja nicht so, dass sich dann unbedingt Hunderte bewerben um so eine Stelle. Man stellt sich das immer ein bisschen falsch vor. Es ist immer lustig, ich habe zum Beispiel in Brüssel manchmal mit dem ARD-Bürochef geredet. Und der hat immer gesagt, also wenn bei Ihnen so eine Auslandskorrespondentenstelle ausgeschrieben ist, das ist eigentlich das höchste der Gefühle für Journalisten in Deutschland, ins Ausland zu gehen. Sei es auf Brüssel oder irgendwo hin auf der Welt. Und in der Schweiz ist es manchmal recht schwierig, überhaupt junge Leute zu finden, die das machen wollen. Es gibt natürlich am Schluss schon immer genug Bewerbungen. Es ist nicht so, dass sich niemand bewirbt. Aber es ist nicht so, dass das jetzt für viele der Traumjob ist, weil ich glaube, viele sehr verwurzelt sind, sagen, es geht mir doch gut in der Schweiz, und warum soll ich jetzt das ein paar Jahre ins Ausland, da muss man alles neu organisieren, mit der Familie, mit tausend Sachen, die dann halt anders sind und die ein bisschen beschwerlicher sind. Aber ich finde das schade, weil meiner Meinung nach ist Auslandkorrespondent natürlich der interessanteste Job, den man als Journalist kann.
So, Punkt der Familie, gibt es bei dir noch junge Ramspecks, die auch Journalisten werden?
Also, ob es noch junge Ramspecks gibt, werden wir noch sehen, aber ob die Journalisten werden, ist nochmal eine andere Frage. Ich werde jetzt dann Musiker.
Also genau, das sollte sich immer eine Generation überspringen. Genau, ganz genau. Also, du bist nachher in dem Brüssel angekommen. Wie hast du Brüssel erlebt, wenn du es jetzt vergleichst mit Zürich? Zürich, Hauptstadt, Brüssel, Hauptstadt.
Zürich ist also nur Hauptstadt vom Kanton Zürich, aber
es
ist schön, wenn du Zürich zur Hauptstadt machst.
Nicht politische Hauptstadt, sondern wirtschaftliche Hauptstadt.
Ja gut, Brüssel ist sehr anders als Zürich. Brüssel ist eine sehr chaotische Stadt. Der Verkehr ist schrecklich. Es ist sicher jetzt auch im Vergleich zu anderen europäischen Städten eher ein bisschen, wenn man auf Englisch würde sagen, rundown an gewissen Ecken, ein bisschen schäbig an gewissen Ecken. Aber sehr eine lebendige Stadt. Sehr multikulturell. Und zwar hast du in den meisten europäischen Städten hast du natürlich eine grosse Community, eine grosse Gemeinschaft von bestimmten Gruppierungen aus dem Ausland. Also in Zürich wären es jetzt die Deutschen, oder? Du hast sehr viele deutsche Einwandererinnen und Einwanderer, die in Zürich leben und arbeiten. Brüssel ist sehr multikulturell, weil du hast die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten, du hast die NATO mit ihren 32 mittlerweile Mitgliedstaaten. Und die haben alle ihre Vertretungen, die haben ihre Leute, die dort sind. Du hast viele Lobbyisten, du hast auch wirklich in Brüssel sehr viele Leute aus der ganzen Welt. Und ich glaube, es gibt keine andere Stadt in Europa, die so multikulturell ist. Dazu kommt noch, dass Belgien natürlich an sich ein seltsames Land ist. Weil Belgien ist ja ähnlich wie die Schweiz, oder? Ist zwei- bzw. dreisprachig. Viele wissen, dass Deutsch auch noch eine offizielle Sprache ist.
Und da gibt es ja noch Schoki in Belgien, also sowieso
genau,
gleich
ja, in der Schweiz. Genau. Aber das Interessante ist, Belgien hat wirklich sehr wenig Identität. Ist meine These. Ich hoffe, dass jetzt da kein Belgier sich vor den Kopf gestoßen fühlt, der dazu lässt. Aber ist ein Land, wo wirklich die verschiedenen Sprachgruppen, also vor allem der flämische Teil und der französischsprachige Teil, wallonische Teil, die können es nicht so gut miteinander. Jetzt gibt es natürlich gewisse Leute, die sagen, das sind nur Politiker. Aber ich habe schon auch wirklich im Gespräch mit Leuten gemerkt, das sind rechte Gräben, die viel tiefer sind als der röste Graben. Und es ist ein Land, wo von ein paar Sachen zusammengehebt wird, unter anderem die Hauptstadt Brüssel, die natürlich wichtig ist, aber wo an sich nicht so eine stark ausgeprägte Identität hat. Also ich behaupte, die Schweiz oder Deutschland oder Frankreich oder Holland, das sind alles Länder, die mehr eine Identität haben. Und dann kommt dazu, dass dass Brüssel vor allem einfach die Hauptstadt ist, in Anführungszeichen, von der EU, Hauptsitz von der NATO. Und das gibt dieser Stadt etwas sehr, sehr kosmopolitisches, multikulturelles, offenes, aber nicht so etwas, wo ausgeprägt jetzt etwas eine Identität ausmachen von Brüssel.
Bevor du ja in die Politik hinein bist gegangen, also politischer Korrespondent bist geworden, hast du beim Bund geschafft. Du hast jetzt den Drang eigentlich immer gehabt zum Journalismus, haben wir gemerkt. Du hast eine Schülerzeitung rausgegeben. Wie kann man denn beim Bund landen?
Also ich habe immer die verschiedenen Sachen gehabt, die mich interessiert haben, wenn ich dir gesagt habe, schon als Kind. Und ich habe dann auch mir lange überlegt, was soll ich studieren. Ich würde vielleicht heute etwas anderes studieren, aber ich habe damals, und ich glaube, es war eine sehr gute Schule, internationale Beziehungen in Genf studiert. Es war eine gute Schule, weil es ein multidisziplinäres Studium war und immer noch ist. Also Völkerrecht, Volkswirtschaft, Geschichte und Politikwissenschaft. Das hat mir sehr viel gebracht, glaube ich, weil ich gelernt habe, auch wenn man vielleicht nicht ein voll ausgebildeter Volkswirt ist, lernt man doch das ökonomische Denken, ökonomische Modelle, wie die funktionieren. Man lernt auch das juristische Denken, man lernt das historische Denken. Das hat mir sehr viel gebracht. Und ich habe mich dann beworben nach dieser Stelle beim SECO, beim Staatssekretariat für Wirtschaft, in der außenpolitischen, in einer außenpolitischen Abteilung und habe dort einen tollen Job bekommen, wo ich schon mit 25 an Verhandlungen gehen kann, zum Teil allein die Schweiz vertreten im Ausland. Das ist eigentlich unglaublich,
also
was man mit der Schweiz machen kann.
Also dort wärst du ja gleich fast Diplomat
geworden. Eben, also ich habe sogar einen Diplomatenpass in dieser Zeit auch. Also ich bin in dem Sinne Diplomat gewesen, also nicht jetzt beim EDA angestellt, aber beim SECO. Und bin dort viel umeinander gereist, habe viel mitbekommen, habe wirklich angefangen zu begreifen, wie Politik funktioniert, wie die Weltpolitik funktioniert. Und ich meine wirklich mich zu erinnern, dass ich einmal an einer Verhandlung war. Es ging um Konfliktdiamanten. Das war ein neues Thema damals und niemand hat sich wirklich darum gekümmert.
Also Blutdiamanten?
Genau. Das war ja ganz neu. Gewesen. Und da hat es jemanden gebraucht in der Schweiz, der jetzt einfach mal das Dossier nimmt und mal schaut, was gibt es da für Vorschläge auf der internationalen Bühne. Und das ist dann bei mir als sehr junger Mitarbeiter gelandet. Und da bin ich auch wirklich ein paar Mal in Angola und in Namibia, in vielen Ländern in Afrika und habe wirklich viel von der Welt gesehen, schon sehr jung, als Vertreter von der Schweiz, zum Teil mit jemandem vom EDA, zum Teil allein. Und ich weiss, ich war einmal an einer Verhandlung, ich weiss nicht mehr, ob es in Angola war oder in einem anderen afrikanischen Land. Und dann habe ich so ein Fernsehteam gesehen, das einen Dokumentarfilm gedreht hat über das Thema. Ich glaube, es ist britisches Fernsehen oder sogar deutsches Fernsehen. Und ich habe gedacht, das ist natürlich schon auch wahnsinnig spannend, wenn du immer auf der anderen Seite kannst sein und über so etwas einfach journalistisch berichten. Und das war sicher so einer der Momente, wo ich gedacht habe, ich will das nicht auch aus den Augen verlieren. Und ich war dann insgesamt etwa 4 Jahre beim Bund gewesen, in 2 verschiedenen Funktionen und habe dann aber nachher noch die Aufnahmeprüfung gemacht für eine Journalistenschule in Deutschland, in Hamburg. Und bin angenommen worden. Ich bin selber ein bisschen überrascht gewesen, dass die mich genommen haben. Und habe dann die Journalistenschule gemacht in Hamburg und bin so dann in die Journalistenmuse hineingekommen.
Du warst in Angola auch gesehen. Du hast das vorher angesprochen.
Ja, also in vielen Ländern. Ich bin viel herumgereist in dieser Funktion. Ja.
Festgestellt, dass China relativ präsent ist. Als Land, das Einfluss nimmt auf afrikanische Länder.
Also ist jetzt in Uganda habe ich letzte eine Sendung gemacht, wo wir zu Uganda waren, genau. Auf der anderen Seite von Afrika.
Und schaust du das eigentlich als grosses Problem an, dass China wirklich außerhalb von seinem eigenen Land extrem präsent ist und wirklich brutal Einfluss nimmt?
Ja, es ist einfach eine Realität, oder? Also China hat wirklich den Anspruch, die USA als die führende Nation auf der Welt abzulösen oder mindestens auf Augenhöhe mit den USA quasi die zweite bestimmende Nation sind und sind auf dem Weg dazu. Und sie nehmen in Afrika sehr viel Einfluss, auf der ganzen Welt nehmen sie Einfluss, was sie können. Und man sieht das eben so in einem Land wie Uganda, wo ich war, jetzt gerade kürzlich, und heute ist in Angola natürlich auch sehr ausgeprägt, dass China versucht, wirtschaftlich natürlich vor allem mal Einfluss zu nehmen, investiert, Sachen baut, aber auch kulturell Einfluss nimmt, also auch zum Beispiel chinesisch-Mandarin-Unterricht finanziert beispielsweise, also auch schaut, dass eben die chinesische Kultur verbreitet wird. Und ich glaube, für die afrikanischen Länder ist es zum Teil natürlich schon in der Wahrnehmung von Leuten in den afrikanischen Ländern einfach auch eine neue Form von Kolonialisierung. Es ist natürlich auf eine andere Art, oder? Es ist nicht eine Kolonialmacht, die kommt und das Land besetzt und diktatorisch regiert, aber wo halt dann auch am Schluss natürlich logischerweise wie alle Länder zuerst mal für ihre eigenen Interessen schauen. Also China macht das ja nicht aus Gutmütigkeit, sondern sie wollen diversifizieren. Sie haben ja selber auch jetzt mittlerweile wirtschaftliche Probleme. Sie müssen schauen, wo auf der Welt sie ihre Rohstoffe bekommen und so. Und das ist der Treiber hinter der expansiven Politik von China.
Eigentlich macht ja China das schon lange. Es ist nur nicht eigentlich so populär gewesen, über das zu berichten. Also ich habe es erlebt. Ich habe mal eine Hochzeitsreise gemacht vor langer, langer Zeit auf Mauritius, und Mauritius war damals schon sehr, sehr China-treiben. Also die Chinesen waren überall vorhanden. Und dort, wo etwas Wichtiges gelaufen ist, hat man Chinesen angetroffen. Ich durfte mal eine längere Reise machen in Namibia. Dort haben die Chinesen den Uranabbau und ihre Fittiche genommen und haben Namibia in Verschuldung getrieben, haben zwar Autobahnen gebaut, aber die haben es primär gebraucht, um das Uran können über das Land über zu transportieren. Also auch das wird eigentlich schon lange gemacht. Heute redet man darüber, aber man hat lange nicht darüber geredet. Wann ist dir das so aufgefallen, dass China eigentlich so eine Art wirtschaftliche Expansionspolitik betreibt?
Gut, ich glaube, also China ist natürlich schon lange, so, schon seit den 80er Jahren unter dem Deng Xiaoping mit den wirtschaftlichen Reformen ist natürlich ökonomisch hat sich enorm reformiert, ist moderner geworden und hat natürlich auch weltwirtschaftlich angefangen eine wichtige Rolle zu spielen ab den 80er Jahren. Das stimmt. Was natürlich neu dazu kommt, ist mit dem Xi Jinping in den letzten Jahren immer mehr, dass sie wirklich auch den Anspruch haben, eine Supermacht zu sein, auch eine politische Supermacht zu sein. Das hat sich schon noch ein geändert. Und ich glaube, dass darum natürlich auch die wirtschaftlichen Aktivitäten noch mal zugenommen und dass sicher einfach die Wahrnehmung von China, von einem Land, das wirklich auch, eine Verheißung hat. Oder? Also ich glaube, das darf man nie vergessen. Das gibt, ich glaube, was die USA und China gemeinsam haben, sie haben wie eine Geschichte, sie haben eine Verheißung, sie haben etwas, wofür sie stehen. Oder? Das sehe ich bei anderen Grossmächten viel weniger. Oder? Die USA ist, ich sage das jetzt ganz neutral, das kann man richtig oder falsch finden, man kann das hinterfragen, unbedingt. Oder? Aber die USA steht für westliche Werte, für Demokratie, für den American Way of Life, auch, also für kulturelle Werte. Oder? Und China steht für ein Land, das es geschafft hat, von einem der ärmsten Länder, kolonialisiert vom Westen, wirklich in einem furchtbaren Zustand im 19. Jahrhundert, dann durch die kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich aufzusteigen zur zweitmächtigsten Nation der Welt. Und das ist enorm faszinierend für ganz, ganz viele Länder in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Das darf man einfach nie vergessen, die das Gefühl haben, das ist eigentlich ein Weg, den wir auch gehen könnten.
Könnte man fast sagen, wir sind ein bisschen in einer Zeitenwende, wo wir in unserer Generation eigentlich nie erlebt haben, sondern in unserer Generation ist der Zweite Weltkrieg ist fertig gewesen. Amerika hat übernommen, hat den Westen geprägt und das hat man als Normalität angeschaut. China fast ein bisschen versklavt, kann man sagen. Das war die verlängerte Werkbank gewesen, und die haben einfach für uns produzieren oder dürfen produzieren, je nachdem, wie man es anschaut. Und jetzt hat der ehemalige Sklavenstaat, wenn ich das so darf sagen, eigentlich ein Eigenleben gefunden und sagt, nein, es ist vorbei mit dem. Wir sind genauso wichtig oder noch wichtiger wie ihr und wir wollen jetzt mitbestimmen. Und wird die nächste Generation ein anderes weltweites Selbstverständnis haben, als wir das gehen, die in den letzten Jahrzehnten aufgewachsen sind?
Ja, also sicher ist ja die Zeit der unipolaren Weltordnung, die quasi von den USA sehr stark dominiert wird, die aber natürlich relativ eine kurze Zeit war, also nach dem Ende des Kalten Krieges, oder? Bipolare Welt, Sowjetunion gegen USA, zwei Mächte, zwei grosse, zwei Blöcke. Und dann hat es eine Zeit lang eigentlich eine Welt gegeben, in den 90er Jahren, vielleicht noch in den Nullerjahren, wo man das Gefühl hat, die USA sind eigentlich die einzige Supermacht. Und das wird jetzt herausgefordert von China, wo sich natürlich ganz klar als die zweite grosse Macht sieht. Und das zum Teil natürlich ganz klar ist, oder? Das ist klar. Wie sich das weiterentwickelt, ist wahnsinnig schwierig. Und ich bin als Journalist immer vorsichtig mit so Prognosen. Vor allem, wenn man kann Prognosen machen über die nächsten paar Jahre. Aber wenn wir jetzt wissen, wie sieht sie in 20, 30 Jahren die Welt aus, da sind so viele Sachen, die noch passieren können, schwierig zu sagen. Ich glaube trotz allem, dass viele Menschen auf der Welt irgendwo durch, natürlich gerne in einer Demokratie leben wollen oder in irgendeiner Form, wo sie mitbestimmen können. Und das ist in China nicht der Fall. Oder China ist unter dem Xi Jinping sehr, sehr autoritär bis totalitär geworden. Hat eine Bevölkerung, die überwacht wird. Das funktioniert gut, solange die Leute hinter einer Ideologie stehen, solange sie auch wirtschaftlich profitieren. Wenn es so einen Vertrag gibt, einen ungeschriebenen zwischen dem Regime und der Bevölkerung. Das hat in China einigermaßen gut funktioniert. Und die Chinesen sind natürlich auch sehr stark von der Propaganda von der Partei beeinflusst. Und sicher stehen viele Chinesen wirklich hinter dem Xi Jinping, hinter ihrem Land, hinter der Regierung. Die Frage ist ein bisschen, was passiert, wenn es dem Land langfristig immer schlechter geht. Im Moment ist ja die wirtschaftliche Lage nicht so gut in China. Wie entwickelt sich das langfristig? Und die Frage ist auch ein bisschen, wie sieht das dann in Ländern aus, wo vielleicht nicht unbedingt...
Ist das wirklich so, dass es nicht so gut ist? Das wirklich so, oder ist das ein Wunschtraum von uns? Wir können ja nur über Grenzen schauen, nach Deutschland, wo kein Wirtschaftswachstum mehr hat, wo man verlotterte Schulen antrifft, wo man muss sagen, wäre es nicht gescheiter, wir würden vielleicht in diese Richtung mal güchseln. Und ob die Chinesen, ob es denen wirklich so schlecht geht oder nicht so schlecht
nein,
geht?
Nein, ich habe nur gesagt, sie haben im Moment ein wirtschaftliches Problem. Oder? Sie haben Arbeitslosigkeit, also, was ein grosses Thema ist.
Man weiss etwas über die Liegenschaftenproblematik.
Genau,
oder die ganz grossen Konzerne. Immobilienkrise
und so weiter. Genau.
Wo in der Krise drin ist, viele Chinesen haben ja investiert einfach in Wohnungen, in leere Wohnungen, weil sie gesagt haben, genau. Das kommt gut, oder Wachstum und so weiter. Und die haben jetzt das Problem, dass sie auf diesen leeren Wohnungen, auch die Privaten haben sogar in Wohnungen investiert, die leer sind, wo sie gemeint haben, sie können sie vermieten oder verkaufen dann später. Also das ist sicher eine Problematik, oder? Aber letztendlich ist ja immer noch ein Wachstum vorhanden.
Absolut, ja.
Es ist, man sagt immer, irgendwann kommt dann die Schwelle, wo China die Wirtschaftsnation Nummer 1 wird sein, wo sie Amerika werden überholen. Nachher von der Verschuldungssituation, wenn man die ein bisschen anschaut, ist Amerika ziemlich in einer Katastrophe. Also die landen etwa bei 130% vom Bruttoinlandprodukt. Also eigentlich sind so viele Lampen um uns herum, im Westen, innen, oder? Dass ich immer fast ein bisschen Probleme habe, wenn man nach China schaut und sagt, ja, die sind in einer Krise innen und die haben das Problem. Oder?
Ja, also man darf einfach nicht quasi irgendeinen Filter sich vor die Augen setzen. Also China ist in der Tat, hat erstaunlich konstantes Wachstum gehabt in den letzten 20, 30 Jahren. Und es stimmt, ich bin sehr geprägt worden von einem meiner Professoren an der Uni, das war ja Ende 90er Jahre, ein chinesischer Dissident, der aber sehr einen chinesischen Blick auf die Welt hat. Und schon damals hat man über die gleichen Probleme geredet, die auch zu einer Implosion vom chinesischen Regime führen. Es hat alles nie stattgefunden. Schon damals, seit Ende 90er, hat man über die Immobilienkrise als mögliches grosses Problem für China geredet. Die ist nie so gravierend geworden, wie es vielleicht einmal vorhergesehen worden ist. Aber das heisst nicht, dass das Wachstum immer weitergeht. Das Wachstum hat sich abgeflacht. Das ist auch ganz normal. Jedes Land wächst dann am meisten, wenn es arm ist, wenn es gute Voraussetzungen hat, kann es am meisten wachsen. Und je reicher ein Land wird, desto mehr wird sich eigentlich die Wachstumskurve automatisch abflachen. Das ist ein ökonomisches Gesetz. Und China hat einfach im Moment wirklich strukturelle Probleme. Sie haben ein enormes Überalterungsproblem. Oder? China wird anfangen zu schrumpfen. Bevölkerungsmässig ist eines von diesen Ländern, ist jetzt ja von Indien überholt worden. Das sind die gleichen Probleme, die wir haben, dass am Schluss immer weniger junge Erwerbstätige müssen für immer mehr ältere Leute aufkommen. Und das ist einfach eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren sicher nochmal zugespitzt hat. Das heisst aber nicht, dass China nicht selbstverständlich technologisch, wenn es zum Beispiel um Elektromobilität geht, wenn es um Chips geht, wenn es um KI geht und so weiter, wirklich einfach der einzige Land ist, das im Moment mit den USA aufnehmen kann. Und das wird auch weitergehen. Aber es ist wahnsinnig gefährlich, zu meinen, alles, was jetzt in den letzten Jahren sich in eine Richtung A oder B entwickelt hat, wird sich weiter so entwickeln. Als ich auf Deutschland gekommen bin, als Journalistenschüler nach dieser Zeit beim Bund, ist Deutschland wirklich das Land gewesen, der arme, kranke Mann Europas. Und wenn du in eine Buchhandlung in Hamburg gegangen bist, wo ich gelebt habe, jedes zweite Buch war irgendein Bestseller gewesen, der Niedergang Deutschlands, Lichter löschen und so weiter, alle diese Buchtitel. Und ich habe wirklich das Land damals, Deutschland, wahrgenommen, auch bei Hamburg so. Ich bin dann auch noch gerade im Winter dort angezogen. Es war alles ein bisschen ärmlich gewesen und alle haben über die sozialen Probleme geredet und Arbeitslosigkeit und so. Und dann plötzlich ist die Fußball-WM gekommen Und dann hat das Land so wie eine völlige Wandlung durchgemacht. Und dann ist die Ära Merkel gekommen und plötzlich ist Deutschland das erfolgreichste Exportland der Welt geworden und hat boomt. Und ich meine, wenn du, ich kenne Deutschland sehr gut, wenn du viele deutsche Städte gehst, die haben sich enorm verändert in den letzten 20 Jahren. Düsseldorf oder andere Städte. Und jetzt ist Deutschland wieder der kranke Mann. Oder? Und da muss man einfach immer aufpassen. Das sind Zyklen. Die Weltgeschichte ist ja nicht linear. Ein Land tut sich nicht ständig immer nur in die eine, die gute oder schlechte Richtung bewegen, sondern es gibt diese Zeiten und es gibt andere Zeiten. Und China hat erstaunlich konstant Wachstum gehabt, hat erstaunlich konstant seine Macht können ausbauen. Das ist alles richtig. Ich würde das überhaupt nicht klären, auf gar keinen Fall. Aber es heisst nicht, dass die nächsten 20 oder 30 Jahre genau gleich aussehen wie die letzten 20 oder 30 Jahre. Das Unangenehme für uns als Journalisten, die Prognosen machen sollen, und aber auch das Schöne ist, dass wir ja eigentlich alle nicht wirklich wissen, wie die nächsten 10 Jahre werden aussehen.
Wir wissen nicht, ob das die Realität ist, was uns die Journalisten hier verkaufen wollen. Das ist halt auch immer ein bisschen Problematik. Will man von etwas ablenken oder ist es tatsächlich so? Weil ganz oft, wenn man ein Land bereisen kann, dann empfindet man das ganz anders, als man das aus den News und aus den Nachrichten bekommt. Also, ich nehme jetzt zum Beispiel Südafrika. Also Südafrika, wenn du mit einem Schweizer über Südafrika redest, oder, dann sagt er, ja, da gehe ich nicht her, oder? Dort werde ich umgebracht, da komme ich gar nicht mehr heim. Oder? Und wenn man selber nach Südafrika geht, dann erkennt man die Problematik gar nicht wirklich. Oder? Also, wie siehst du das, dass der Journalismus im Prinzip jetzt in der Schweiz, kleinen Garten, uns etwas vorgaukeln, was zum Teil gar nicht so ist?
Ich kann natürlich nur für mich selber reden und ich mache das nicht. Nein, ich glaube nicht, dass Journalisten etwas vorgaukeln wollen. Ich glaube, Journalisten sind natürlich immer konfrontiert mit einer Realität, die viel zu komplex ist, um sie einfach abbilden. Und es gibt guten und schlechten Journalismus, so wie es gute und schlechte Politiker, Unternehmer, irgendetwas gibt.
Also ist der Glaube an Journalismus nicht verloren?
Nein, ganz sicher.
Überhaupt nicht.
Nein, der Glaube an Journalismus nicht, aber ich glaube, der Journalismus hat viele Defizite, hat viele Schwächen, hat viele Probleme, die da und dort sind. Und ich glaube, wichtig ist als Journalist, dass man wirklich versucht, immer unvoreingenommen an eine Sache heranzugehen. Da bin ich sicher mit dir einverstanden. Ich glaube, wir sind alle, und das ist etwas, was Journalisten haben, aber ich glaube, das haben wir alle. Wir sind immer sehr geprägt von Meinungen, Sachen, die wir mitbekommen haben, die wir irgendwann einmal aufgeschnappt haben, die wir daran glauben. Und man muss immer wieder sich hinterfragen. Aber das gilt nicht nur für Journalisten. Aber beim Journalismus ist es natürlich besonders wichtig, weil man Informationen aufbereitet, weil man Analysen macht, weil man Bericht macht. Und ja, da bin ich einverstanden. Es ist sicher nichts gefährlicher als im Journalismus, als zu meinen, man wisse alles. Und die ganze Welt ist im Raster, wo dem Raster entspricht, wo man halt irgendwann einmal sich selber konstruiert hat.
Ich würde gerne wieder zur EU übergumpen, weil das interessiert uns natürlich brennend, weil die Diskussionen, die sind aktuell ganz wichtig. Wir verstehen ja die EU gar nicht richtig. Also wir wissen, wir haben den Schweizer Nationalrat, wir haben den Ständerat, das ist legislativ, und dann haben wir einen Bundesrat mit der Verwaltung, das ist exekutiv, und dann haben wir noch das Bundesgericht zuletzt, und das ist judikativ, also das ist Rechtsprechung, und das hat es dann etwa ungefähr. Oder? Und wenn wir jetzt auf Europa schauen, dann war jetzt in letzter Zeit die Diskussion über den Europarat, wo ja nicht wirklich eine Institution ist von der EU, sondern das ist etwas, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um zu verhindern, dass so etwas wieder passiert, was mal passiert ist. Und nachher gibt es den Rat der Europäischen Union, und dann gibt es den Europäischen Rat, und dann gibt es das Europäische Parlament, und dann gibt es die Europäische Kommission. Oder? Also ich habe mir das mal aufschreiben, damit ich es überhaupt noch checken, wie es geht. Die Europäische Kommission, das ist Frau von der Leyen aktuell, mit weit über 30'000 Mitarbeitern, also ein Moloch.
Also weniger, glaube ich, Mitarbeiter als Stadt Zürich.
Das Argument kommt immer noch.
Nein, das Argument ist ein kompliziertes Argument. Ich bin nicht der, der das jetzt einfach so schnell sagt, weil natürlich ist Stadt Zürich nicht die EU. Aber es ist jetzt, also wenn man vergleicht die EU-Administration mit der amerikanischen oder der chinesischen, also ist natürlich sehr, sehr klein. Was natürlich nicht unbedingt heisst, dass insgesamt weniger Beamte vorhanden sind, weil sie sind ja zum Teil der Mitgliedstaat. Aber die EU an sich, also die EU-Institution, die EU-Kommission, ist eigentlich relativ eine kleine Einheit, wenn man denkt, dass sie für 450 Millionen Menschen zuständig ist. Aber das nur eine Klammerbemerkung.
Genau. Also, aber gleich ganz schnell, also es gibt den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union.
zum Beispiel mal, oder? Also schon nur das muss man mal eigentlich verstehen, oder? Also das eine ist irgendwie die Minister, die einen Rot haben, was sich treffen, und das andere ist der Staatschef, was sich treffen.
Genau. Also ich glaube, eines der Hauptprobleme, vielleicht das Hauptproblem der EU, ist, dass sie so kompliziert ist. Oder dass die Leute, auch die meisten EU-Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, nicht wirklich verstehen, wie das funktioniert. Und das ist ein echtes Problem. Es ist ein Problem von der Legitimität auch, oder? Die Leute, wenn sie etwas nicht verstehen, dann haben sie auch weniger Interesse. Und
eben, da hängt man so ein bisschen ab, oder?
Aber es ist ein sehr kompliziertes System. Es gibt ja viele, die sagen, es ist eigentlich das komplizierteste politische System der Welt. Aber man kann es schon verstehen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Und was meiner Meinung nach ein interessanter Punkt ist, es hat durchaus Parallelen mit der Schweiz. Es gibt, und das ist etwas, ich sehe den Gesichtsausdruck, du bist jetzt ganz erstaunt, aber es ist wirklich interessant. Es gibt auf der Welt, glaube ich, nur etwa 3 Länder, die keinen Chef oder Chefin haben. Das ist etwas, was es eigentlich fast nicht gibt. Fast in jedem Land der Welt hast du irgendwo eine zentralisierte Macht bei einer Person. Das kann der Staatspräsident sein, das kann die Ministerpräsidentin sein, das kann irgendjemand sein, aber es ist irgendwo eine zentralisierte Macht. Das gilt für Demokratien wie für Diktaturen. Es gibt irgendwo einen Ort, wo die Macht zusammenfällt. Das heisst ja nicht, dass die Person allmächtig ist. Oder ein amerikanischer Präsident oder ein deutscher Kanzler kann sehr vieles nicht machen. Aber es gibt gleich einen Ort, wo alles zusammenläuft, wo am Schluss gleich eine Vorgabe gemacht wird. Und es gibt etwa 3 Länder, die das nicht haben, und es gibt eine Institution, die das nicht hat, das ist die EU. Und insofern ist die EU und die Schweiz in dem Punkt ähnlich. Es ist ein enormes Konsenskonstrukt. Das sind 27 Staaten mit all diesen Organen, wo man gerne ein bisschen darüber reden könnte. Ich finde, man kann es auch, jedes von diesen Organen kann man mit einem Schweizer Organ vergleichen. Die kommen zusammen und dann wird einfach verhandelt und verhandelt und verhandelt und verhandelt und nächtelang und jahrelang und kompliziert. Und am Schluss kommt irgendein Kompromiss raus, der dann vielleicht oft ein fauler Kompromiss ist, aber es ist immer eine Kompromissmaschine. Es ist eben nicht jemand, wo weder Frau von der... Die EU hat keinen Chef.
Aber ich so habe das Schweiz hat kein Gefühl, das wir als Schweizer haben, ist, dass bei der Europäischen Kommission eine relativ grosse Kompetenz ist. Also die Frau von der Leyen scheint doch relativ eine wichtige Funktion zu haben. Dann haben wir das Gefühl, das Europäische Parlament hat überhaupt nichts zu berichten. Das ist irgendein Debattierclub, wo etwas passiert zwischendurch. Aber wir nehmen das nie so zur Kenntnis wie ein Nationalrat oder ein Ständerat. Oder? Und dann gibt es die weiteren Räte, die sich die Regierungschef treffen oder die Minister treffen. Also wir können nicht herausfinden, wo ist eigentlich wirklich die Kompetenz. Mit wem müsste ich jetzt eigentlich wirklich reden, wenn ich etwas bewegen will. Und zweitens ist ja das Zeugs nicht demokratisch legitimiert. Also, die Parlamentarier die werden ja nicht wirklich demokratisch gewählt. Oder?
Doch, die werden demokratisch gewählt.
Wo?
Jetzt dann gerade wieder, Anfang Juni.
Ja, aber,
alle 5 Jahre.
Also das Volk kann im Prinzip ja auch sagen dazu.
Also das Volk wählt das Parlament von der...
Okay, und nachher, wie geht es dann nachher weiter bei der Kommission?
Also, das Interessante ist, ich habe jetzt den Vergleich zur Schweiz gemacht, zieh mal den Vergleich weiter und du die Organe, die du jetzt aufgezählt hast, mal kurz versuchen, mit einem Organ in der Schweiz zu vergleichen. Das Interessante ist eigentlich, der Europäische Rat, das sind Staats- und Regierungschefs. In der Nachricht am Fernsehen heisst es der EU-Gipfel. Also wenn die zusammenkommen 4-mal im Jahr, der Herr Scholz, der Herr Macron, der Herr Orban, die kommen 4-mal im Jahr ungefähr zusammen, manchmal auch häufiger, wenn es eine Krisensitzung oder so gibt.
Also der Gipfel hat den Europäischen Rat, ist das richtig?
Genau, der Europäische Rat. Ja. Und es ist eigentlich, wenn man es mit der Schweiz vergleicht, ist es eigentlich die Konferenz der Kantonsregierungen. Das ist eigentlich das Organ, das es in der Schweiz auch gibt. Jetzt in der Schweiz ist die Konferenz der Kantonsregierungen eigentlich eher ein nicht so mächtiges Organ. Also sicher würden wir jetzt sagen, weniger mächtig als der Bundesrat oder der Nationalrat. Ja, wenn du mit dem Regierungsrat redest, der dort drin sitzt, würde ich sagen, nein, wir sind auch sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht Nummer 1 in der Schweiz, die Konferenz der Kantonsregierung. Aber die gibt es ja für jedes, ich kenne mich da zu wenig aus, aber es gibt ja für den Erziehungsdirektoren, für den Polizeidirektoren gibt es ja die Konferenz der Kantonsregierung und auch von der Regierungs, quasi, Regierungsratspräsidenten oder wie das jeweils in den Ländern, in den Kantonen heisst. Und in der EU ist eigentlich der Europäische Rat das Gleiche. Das ist jeweils der Staatschef oder die Regierungschefin von einem Land ist im Europäischen Rat. Und eigentlich ist in der EU das mächtigste Organ der Europäische Rat, obwohl auf dem Papier eigentlich relativ wenig zu sagen hat, aber faktisch ist das Machtzentrum der Europäischen Union, ist der Rat der Staats- und Regierungschefs.
Also dort wird eigentlich entschieden?
Dort wird vieles vorgegeben, so als grosse Leitlinie. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt die Kommission, die eigentlich völlig unabhängig ist von dem Europäischen Rat, im Sinne des täglichen Geschäfts, natürlich selten etwas machen würde, das völlig dem widerspricht. Das hat es aber auch schon gegeben.
Die Kommission ist exekutiv, ist das richtig?
Genau, die Kommission wäre der Bundesrat.
Das ist die Verwaltung eigentlich. Die
Kommission wäre der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs wäre eine starke Konferenz der Kantonsregierungen und die Kommission wäre quasi ein schwacher Bundesrat. Also eine Exekutive, eine Behörde, eine Verwaltung, eine Regierung, wie auch immer du das nennen willst, die eine ähnliche Funktion hat wie der Schweizer Bundesrat, aber sicher mit weniger Macht und weniger Gewicht ausgestattet als der Bundesrat.
Und was kann das Parlament überhaupt noch sagen, wo du jetzt sagst, es ist tatsächlich demokratisch legitimiert?
Also wenn es ein Gesetz soll geben in der Europäischen Union, eine Verordnung, dann nachher kommt, und das ist ja einer der Kritikpunkte an der EU, kommt der Vorschlag immer von der Kommission. Nur die Kommission kann einen Vorschlag machen für ein neues Gesetz. Und dann geht der Vorschlag eigentlich in die beiden Kammern von der Gesetzgebungsmaschine EU. Das eine ist das Parlament, das wäre quasi der Nationalrat. Und das andere ist der Ministerrat, das wäre der Ständerat. Weil in der Schweiz ist es ja auch so, dass wir zwei Kammern haben. Und jetzt statt dass es eine Art Ständerat oder einen Senat gibt in der EU, gibt es halt den Ministerrat, wo von jedem Mitgliedstaat von den 27 Fachminister, zum Beispiel gibt es einen Gesundheitsministerrat, das sind Gesundheitsminister von den 27 EU-Staaten, sind da drin. Die stimmen ab und das Parlament stimmt ab, wenn es ein Gesundheitsgesetz ist. Und wenn die beiden Kammern zugesagt haben, das Parlament und der Ministerrat für Gesundheit, dann ist es angenommen. Und der Vorschlag kommt von der Kommission, wobei man natürlich, das ist eine absolut berechtigte Kritik, oder? Dass der Vorschlag nur von der Kommission kommen kann. Also es kann nicht eine Volksinitiative geben, es kann nicht einen parlamentarischen Vorstoß geben. Wobei in der politischen Praxis ist es natürlich schon so, dass die Kommission auch unter dem Einfluss steht vom Europäischen Rat, von der Öffentlichkeit, von Lobbygruppen. Also die Vorschläge kommen ja nicht einfach nur aus dem Hirn von der Kommissarinnen und Kommissar, sondern die entstehen meistens auch, vielleicht, wie das Parlament etwas fordert, und da kommt ein Vorschlag. Und dann gibt es ein Differenzbereinigungsverfahren, wie in der Schweiz, zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat, wo dann die Gesetze am Schluss nochmal überarbeitet werden, wo vielleicht die eine Seite sich durchsetzt, die andere Seite. Also das ist ja nicht so ein anderes Verfahren als in einem normalen
Staat. Du hast ja in den knapp 6 Jahren, wo du in Brüssel warst, lernen kennen, wie die Machtverhältnisse effektiv zuletzt sind. Jetzt, wenn jemand eine Pressekonferenz gemacht hat, welche Pressekonferenz war wichtig und welche war eigentlich nicht so wichtig? Also, wenn jetzt Frau von der Leyen jetzt oder Vorgänger etwas hätte wollen sagen, ist das vermutlich relativ wichtig gewesen, weil es tatsächlich einen gewissen Einfluss hat. Und jetzt, wenn das Parlament vielleicht gerufen hat, ist das vielleicht so ein bisschen zum Kernen gewesen, ein bisschen. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so, dass in der medialen Wahrnehmung, gerade in der Schweiz oder auch zum Teil auch in EU-Staaten, das EU-Parlament vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit hat. Wobei man muss natürlich dann schon wieder schauen, also jetzt sind ja dann EU-Wahlen im Juni und dann wird eben das Parlament neu gewählt. Und die einzelnen Staaten in der EU interessieren sich natürlich schon auch für das, was die Parlamentarier machen. Also jetzt der ganze Skandal um die AfD, das sind ja EU-Parlamentarier, also so ganz unwichtig sind die nicht. Und oft werden ja EU-Parlamentarier dann später mal wichtig, oder wenn ein Politiker nicht mehr wichtig ist und man muss einen Job für ihn suchen, dann tut man ihn aufstellen lassen ins EU-Parlament. Aber ja, ich glaube, bei uns in der Schweiz ist natürlich, ich rede jetzt mal für die Schweiz, bei uns in der Schweiz ist der Fokus recht stark auf die Kommission, weil die Kommission Verhandlungen mit der Schweiz führt. Also in der EU hast du Sachen, die die Mitgliedstaaten selber machen und du hast Sachen, die sie an die Kommission delegieren. Oder? Und zum Beispiel Verhandlungen, Gespräche mit der Schweiz, weil die Schweiz ein Drittstaat ist und es geht um Wirtschaftsabkommen im weitesten Sinn, die sind in der alleinigen Kompetenz der Kommission. Und es ist übrigens auch so, dass, glaube ich, die Mitgliedstaaten froh sind, dass sie sich um gewisse Sachen nicht kümmern müssen. Und immer wenn es um die Schweiz geht, sagen sie, dann müssen wir mit der Kommission reden, das macht die Kommission in unserem Auftrag.
Aber du hast sicher irgendwann festgestellt, wenn am Morgen um 8 Uhr eine Pressekonferenz ist, ja, das ist ein bisschen früh, da gehe ich nicht. Und eine andere hat vielleicht am 7. stattgefunden am Morgen. Und die, ja, da muss ich jetzt schon aufstehen, das ist jetzt wirklich wichtig.
Also ich komme sogar um 8:30 auf Zuchwil. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich würde natürlich selbstverständlich auch um 7 Uhr eine Medienkonferenz. Ja gut, also im Prinzip, gell, du hast, also wenn du in Brüssel Korrespondent bist, hast du so wie einen normalen Tagesablauf. Die Kommission tut jeden Tag um 12 Uhr macht sie eine Pressekonferenz, aber nicht mit den Kommissionsmitgliedern, sondern mit den Sprechern. Wenn du einen Gipfel hast, dann macht im Prinzip jeder Staats- und Regierungschef meistens macht eine Pressekonferenz am Schluss, vielleicht sogar schon während dem Gipfel oder am Anfang. Also es gibt unendlich viele Informationsveranstaltungen, Pressekonferenzen den ganzen Tag, wo du könntest gehen. Aber das Interessante ist jetzt in Brüssel, und da muss ich sagen, ist es auch schön, wenn man als Schweizer Journalist ist, ist man dort eigentlich auch, hat man Zugang. Die Staaten haben ja ihre Vertretung, oder? Luxemburg, Rumänien, Deutschland, alle haben ihre Vertretung bei der EU. Das sind grosse Apparate mit mehreren Botschaftern, die die Interessen von Mitgliedstaaten bei der EU vertreten. Und die machen viel so Hintergrundgespräche für Journalisten. Und dann werden die Journalisten eingeladen und dann erzählt der Botschafter, ohne dass man ihn zitieren darf. Man kann dann vielleicht sagen, hört man aus Diplomatenkreisen und so, aber man kann es ihm nicht direkt zuordnen. Erzählt relativ frei, je nach Typ, oder? Der eine ist vielleicht sehr, sehr, sehr vorsichtig und erzählt nur mehr oder weniger das, was man auch öffentlich schon weiss. Und ein anderer fängt vielleicht einmal ein bisschen an zu plaudern und sagt, was hinter der Kulisse läuft und welcher Staat was blockiert und so. Und ich glaube, für alle Journalisten, die in Brüssel sind, sind das sehr wichtige Veranstaltungen. Und dort muss man dann einfach schauen, oder? Jeder versucht, einen natürlich zu instrumentalisieren für seine Meinung. Das ist ja logisch. Aber wenn man natürlich dann zu den Ungarn geht und zu den Deutschen und zu den Franzosen und früher noch zu den Vertreter von UK und so, dann, und sich vielleicht auch austauscht mit anderen Journalisten, die vielleicht an anderen Hintergrundgesprächen, an anderen Pressekonferenzen sind, kommt man mit der Zeit schon ein bisschen das Bild über, wer gegen wen, bei welchem Thema, welche Meinung aufeinander prallt und wer sich am Schluss könnte durchsetzen oder auch nicht.
Du hast nach diesen 5,5 oder 6 Jahren gesagt, Brüssel ist jetzt Geschichte. Ich gehe zurück in die Hauptstadt, also in die Wirtschaftshauptstadt Zürich und bleibe aber am SRF treu, du hast keinen Wechsel gemacht und du hast einen Namen bekommen, internationaler Korrespondent. Also, obwohl du jetzt in Zürich sitzt, bist du ein internationaler Korrespondent. Das ist schon in sich selber schon ein bisschen schwierig zu verstehen überhaupt. Und man hat dir eine Sendung gegeben, SRF Global.
Global, ja. Mhm.
Genau, Deutsch. Ja. Genau.
Wie immer du das willst aussprechen.
Wie hat sich nachher das für dich verändert? Also, du bist in Brüssel gesehen, du bist von Büro zu Büro gehetzt, du musst Informationen holen und du bist das europäische Gesicht für die Schweiz ein bisschen. Übrigens wahnsinnig wichtig, vermutlich auch für die Verhandlungen mit der EU. Also SNF, der Korrespondent, der von Brüssel mehr oder weniger fast jeden Tag mal zugeschaltet wird in einer Art, ist sicher ganz wichtig für die Meinungsbildung in der Schweiz. So, und jetzt hast du gewechselt, also du bist ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Du hast Recherche, internationale Recherche, die du machen musst. Du wirst als Experte zugeschaltet, sei das bei der Tagesschau, sei das bei 10 vor 10 oder was auch immer. Und du hast deine eigene Sendung SRF Global. Wie hat sich dort dein Leben so ein bisschen verändert? Nicht nur jetzt örtlich von Brüssel nach Zürich.
Also ich habe wie zwei Funktionen bei SRF. Du hast gesagt, das eine ist die Sendung, die aber nur einmal im Monat kommt, die ich zusammen mit einer Produzentin eigentlich jeden Monat mache. Also wir sind wirklich eigentlich nur ein Zweierteam. Da gibt es natürlich noch die Technik und es hat jemand in der Chefredaktion, der noch ein Auge drauf hat. Aber im Prinzip machen wir die Sendung zum Zweiten. Die Idee ist, einmal im Monat monothematisch ein Thema von der internationalen Politik aufgreifen, vertiefen, 30 Minuten, verschiedene Aspekte, verschiedene Meinungen zu dem Thema herausarbeiten. Und das aufarbeiten in einer Sendung, die hoffentlich auch visuell attraktiv ist, wo man gerne zuschaut. Das ist das eine, das ist vielleicht so ja, 30-40% von meinem Job. Ich das nicht so genau ausrechnen, es kann einmal mehr sein, kann mal weniger sein. Ab und zu gehen wir für die Sendung ins Ausland, meistens machen wir es von Zürich aus. Und das andere ist, dass man bei SRF, und das ist lange vor meiner Zeit in dieser Funktion gewesen, immer schon seit Jahren das Gefühl gehabt, es fehlt ein bisschen jemand, der neben den Korrespondenten in den Ländern, in den Regionen, also in den USA oder in Russland oder in China, eigentlich kann so ein bisschen abdecken, was eben zwischen den Staaten geht, also internationale Organisationen, eben zum Beispiel, wenn man einen Besuch hat von, wenn jetzt der Xi Jinping den Joe Biden treffen würde, dann kann man einerseits sagen, es ist ein Thema für den US-Korrespondenten und für die China-Korrespondentin, oder man kann sagen, es ist ein Thema für den, der so ein globales System anschaut. Und man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, das war zu der Zeit, als ich noch zu Brüssel war, wo ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe, was ich später mache, dass man das bräuchte. So wie das Radio das schon länger hat, wie man das in vielen Sendern und Zeitungen und so auch hat, oder? Und dann, als ich mir Überlegungen gemacht habe, was mache ich, wenn ich zurückkomme, habe ich mit meinen Vorgesetzten über das geredet. Und so ist dann das entstanden, dass ich die Funktion übernommen habe.
SRF Global wird ausgestrahlt einmal im Monat, an einem Donnerstag, nach der 10.
Genau.
Das ist ja nicht der Sendeplatz, den man sich eigentlich wünscht. Also, eigentlich ist ja Hintergrundinformation das Beste, was man bekommen kann um sich eine Meinung zu bilden. Gegenüber all der Flash-Politik, die betrieben wird, also ein Übertitel, und dann liest man nachher den Text und der Text sagt eigentlich 180 Grad so umgekehrt, als der Übertitel gesagt hat. Also eigentlich Hintergrundinformation ist das, wo man eigentlich ein bisschen lächelt dazu. Warum tut man so eine Sendung, die vermutlich schon ein gewisses Gewicht hat im Informationsgehalt, auf 20 ab 10 Uhr am Donnerstag zu oben legen? Dann sind schon viele am Schlafen.
Also diese Frage musst du natürlich nicht mir stellen, sondern die Direktorin von SRF. Ich tue meinen Sendeplatz nicht selber bestimmen.
Also hat man dir
gesagt? Ich glaube, bei SRF würde natürlich jeder gerne lieber noch einen besseren Sendeplatz haben für jede Sendung. Das ist klar, oder? Und die besten Sendeplätze sind die am 8. Aber das ist schon vor meiner Zeit, ist der Sendeplatz so gewesen. Das ist die Zeit, wo zum Beispiel, also es ist eigentlich im Wechsel mit Gredig direkt, wo dreimal im Monat kommt und dann einmal im Monat einfach gesagt, sind wir an dem Sendeplatz. Und der Club ist auf dem Sendeplatz, die Arena ist auf dem Sendeplatz, an anderen Tagen, nach dem 10 vor 10. Und ja, dort hast du automatisch weniger Zuschauer, das ist ganz klar. Also die meisten Leute schauen bis Ende vom 10 vor 10 und dann schalten sie aus. Das siehst du in der Kurve und das hat dann nichts damit zu tun, ob jetzt eine super spannende oder super langweilige Sendung kommt, sondern viele Leute schauen einfach, wenn sie live Fernsehen schauen, bis Ende vom 10 vor 10. Was man natürlich muss sagen, ist, dass heute immer mehr Leute nicht sogenannt linear live Fernsehen schauen, sondern immer mehr Leute gehen auf ihrem Blue TV oder gehen auf den Player von SRF oder gehen auf irgendeine andere Möglichkeit, eine Sendung nachzuschauen. Und es wird sich immer mehr so entwickeln und hat sich schon sehr stark so entwickelt, dass die Leute ihre Informationen suchen und sie finden vielleicht dann hoffentlich SRF Global ist ein interessantes Format. Da gibt es immer wieder interessante Themen, die aufgegriffen werden, auf eine gute Art. Und dann geht man das vielleicht auch suchen.
Also das ist eine Art wie ein Archiv nachher
zuletzt, genau, oder? Ja, genau. Und wir versuchen dann wirklich die Sendung auch so zu machen, und das ist uns extrem wichtig, dass wir auch in einem Jahr, zwei, also wir haben wirklich eine Sendung, die vielleicht zwei Jahre alt sind, die eigentlich immer noch aktuell sind. Wir sind nicht sehr in der Tagesaktualität, sondern es geht wirklich um die grossen Fragen, um die grossen Trends. Und die meisten Sendungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren, die kann man heute immer noch genauso schauen, wie sie eigentlich immer noch genauso aktuell sind.
Du hast vorher gesagt, das lineare Fernsehen nimmt ab und die Abrufe aus dem Internet nehmen zu. Ich habe mit einer Journalistin von einer ganz grossen Tageszeitung hier am Mikrofon reden und sie hat gesagt, sie vermute, sie können das nicht genau sagen, wann, aber in 5 bis 10 Jahren gibt es keine Printausgabe mehr von ihrer Zeitung, sondern das wird sich vollständig ins Internet verlagern. Siehst du so etwas auch für das lineare Fernsehen? Also, dass das lineare Fernsehen wirklich aufhört? Es gibt nicht mehr Viertel ab 8 oder irgend so etwas, sondern dass ich im Prinzip einen Bildschirm habe und dort habe ich die verschiedenen Sachen, die ich auslese. Also der Webbildschirm vom Computer wird zum linearen Teil.
Nein, das glaube ich nicht. Also eben, auch da wieder, was in 20, 30, 40 Jahren ist, wissen wir alle nicht. Aber ich glaube nicht, dass man den Vergleich jetzt kann machen kann, weil Print ist ja eigentlich wirklich einfach ein anderes Material, oder? Also der Vergleich, den sie gemacht hat, wo du ansprichst, ist ja quasi Zeitung am Bildschirm oder auf der App, auf dem Smartphone, verglichen mit etwas, das gedruckt ist auf Papier, oder? Und da glaube ich auch, das Papier wird wahrscheinlich, außer vielleicht für bestimmte Nischenbücher, Nischenzeitschriften, vielleicht auch aussterben. Das glaube ich auch, oder? Weil man wahrscheinlich vermutlich in 10 Jahren viel weniger Papier wird haben, sage ich jetzt mal. Aber beim Fernsehen ist es etwas anderes. Ich glaube, so 24 Stunden Live-Sender funktioniert immer noch gut. Natürlich, auch dort nimmt es ab, oder, die Zuschauerzahl, aber ich glaube, es gibt immer noch ein Bedürfnis nach Fernsehen zu einer bestimmten Zeit. Es wird abnehmen, aber ich glaube nicht, dass Fernsehen so schnell ausstirbt. Also ich würde jetzt behaupten, Printzeitungen sterben deutlich vor dem Fernsehen aus, in der klassischen Form als lineares Fernsehen. Aber es ist klar, dass das nicht-lineare Fernsehen, also das Abrufen von einzelnen Videos, wo man Fernsehen nennen kann, wo man wie immer kann nennen kann, auf YouTube, irgendwelche Anbieter von irgendwelchen Videos, dass es wird zunehmen. Also was man einfach sieht grundsätzlich ist, dass Medien immer wieder neue Medien zukommen. Also wenn wir jetzt wirklich die ganz lange Geschichte anschauen, oder? Es kommt immer etwas dazu und es tut meistens nicht ersetzen, was es schon gegeben hat, oder? Also wo es das Radio gegeben hat und der Film ist aufgekommen, haben alle Leute gedacht, Radio wird aussterben. Wir sind der beste Beweis heute in Zuchwil Nein, ich darf ja nicht sagen, weil es wird nachher wiederholt. dass immer noch Radio attraktiv ist. Und es gibt sogar Leute, die sagen, Radio ist wieder attraktiver geworden in den letzten Jahren. So. Aber man hat mal gedacht, vor 100 Jahren Radio oder vor, wenn auch immer das war, wo dann wirklich so ein bisschen, dann auch das Fernsehen aufkam, später natürlich, hat man gedacht, gibt es bald nicht mehr Radio. Und gibt es immer noch. Und das ist doch auch, glaube ich, mit den meisten Medien so. Das Kino ist auch nicht ausgestorben, weil es Netflix gibt. Aber es ist ein Verdrängungswettbewerb. Und die einzelnen Kanäle, die einzelnen Formen von Medien, die müssen immer mehr darum kämpfen, Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist in der Tat so.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist bei Aktivradio. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit SRF und den Hintergrundinformationen.
Danke, Daniel. Hat Spass gemacht.
Aktivradio Interview.